Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 270 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. Mai 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über den Immobilienmarkt.
Mit Ulrich Mitzler von der Süddeutschen Krankenversicherung besprechen wir Rettungspläne für das Gesundheitssystem.
Und in den News der Woche gibt es Zahlen dazu, wie viele Deutsche sich das neue Altersvorsorgedepot zulegen wollen. Assekurata hat sich den aktuellen Zustand der privaten Krankenversicherung angeschaut. Pflegebeiträge für Kinderlose sollen steigen und die Aktuare fordern die Pflichtbetriebsrente.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer präferierten Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Aber erst aus der Redaktion.
Hallo zum Schmalltalk.
Hallo. Präferierten Schmidt. Oh, Fremdwörter hier.
Was denn? Präferenzen, kenne ich aus dem Volkswirtschaftsstudium.
Ja, woho.
Da spielten Präferenzen eine erhebliche Rolle.
Apropos, oh, jetzt machen wir mal so einen ganz, ganz gekonnten Bogen zu unserem Schmalltalk. Denn
oh,
es geht
ich bin
nämlich,
gespannt.
Ja, denn der Immobilienmarkt richtet sich auch nach präferierten Lagen und Objekten.
Das stimmt.
Oha.
Ja, das ist
das war jetzt ein bisschen genau. Mit dem Holzhammer, ich gebe es zu.
Also es geht um Immobilien für alle, die es nicht so ganz...
Wer es noch nicht gemerkt hat... So, 4 Wände, Dach, Deckel drauf.
Ja? Warum sprechen wir denn überhaupt über Immobilien, Scholle? Weil du diese Geschichte nämlich für das nächste Heft, was nächste Woche in Druck geht, auf den Tisch hast.
Genau, ich habe mal geguckt, wie es um den Bau- und Immobilienkreditmarkt bestellt ist, wie es um die Objekte bestellt ist. Und da habe ich sag mal, so ein eher weiches Stimmungsbild mal gezeichnet.
Mhm. Und das sieht wie aus?
Gut und schlecht, also so ein bisschen geteilt. Ne? Das erste Ding ist, die Bauzinsen werden höchstwahrscheinlich so schnell nicht mehr sinken. Mhm. Das heißt, solche Sachen wie sogar, wir hatten Bauzinsen unter Null streckenweise, ja, ne? Für Baukredite im Jahr 21 oder so. Das gibt es erstmal soweit nicht mehr. Und der Hintergrund ist natürlich, dass die Inflationserwartungen deutlich gestiegen sind.
Ja.
Jetzt durch den besten US-Präsidenten aller Zeiten, der da in Nahost Stunk macht, und das ist natürlich, den Bogen muss man auch erstmal hinkriegen, der steigert die Inflationsfurcht und steigert dadurch auch die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, und die ist maßgeblich für den Bauzins in Deutschland.
Ah ja, okay.
Tatsache.
Da sieht man mal, über wie viele Ecken sowas alles einschlagen kann.
Es hängt alles zusammen, stärker als ein Puzzle, das glaubst du nicht. Und jetzt haben wir natürlich das Dilemma, die Einkommen, die Nettoeinkommen, die realen Einkommen sinken ja wieder durch die Inflation.
Ja.
Die Bauzinsen sinken nicht, aber die Immobilienpreise auch nicht. Und das ist so ein bisschen ein Dilemma. Das könnte die Nachfrage tatsächlich ein bisschen drücken.
Mhm.
Und dann ist da noch ein anderes Thema, das betrifft auch uns beide so ein bisschen, gell?
Ja, ich schätze, du meinst, dass eventuell in den nächsten Jahren doch diverse Häuser auf den Markt kommen werden.
Frei werden. Um es mal ganz makaber auszudrücken, die werden entweder frei gestorben oder wenn diejenigen, die Eigentümer das noch erleben, dann verkaufen die.
Genau. Also es geht um die Babyboomer-Generation auch dort, dass die halt entweder sich verkleinern wollen, weil sie nicht mehr keinen Bock mehr haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann in einem großen Haus zu leben, vielleicht alleine oder zu zweit.
Aha.
Oder eben genau aus Alterskrankheitsgründen dann.
Genau, weil auch Treppen drin sind. Ich wohne ja hier in einem Eigenheim und unsere Vorbesitzer, die haben das mit den Treppen nicht mehr so richtig hingekriegt und haben deshalb verkauft. Das ist ein wichtiges Thema. Wie ist es bei dir, Schmidt?
Ja, meine Mutter wohnt noch in meinem Elternhaus. Sie ist aber jetzt auch schon Mitte 70 und ja leider an Demenz erkrankt. Die ist noch recht mobil, also die Treppen schafft sie noch. Aber auch da zeichnet sich ab, dass wir das wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren werden verkaufen müssen, aber aus einem anderen Grund, nämlich weil sie Pflege braucht und wahrscheinlich in ein Heim werden kommen muss dann letztendlich, und diese Kosten sind, dafür ist das Haus da, um dann diese Kosten zu bezahlen, weil die nicht unerheblich sind, gerade in den höheren Pflegegraden natürlich, wo meine Mutter leider jetzt inzwischen schon ist.
Ist das denn eine präferierte Lage?
Das ist tatsächlich Speckgürtel Frankfurt am Main, also Ja.
Hast du ein Glück.
Das dürfte vielleicht.
Das könnte aber funktionieren.
Aber es ist auch schon über 30 Jahre alt und es ist nicht wirklich renoviert und so. Also auch da wird es Abschläge geben in Richtung sanierungsbedürftig. Ja. Aber so ist das halt.
Genau, und den Gegenentwurf, den haben wir halt. Meine Eltern haben eine Eigentumswohnung in der Weltstadt Rathenow in Brandenburg. Ist dann so eher die Ecke, eine nicht ganz so strukturstarke Region. Sagen wir mal, seit dem Fall der DDR hat sich Rathenow um ein, so auf 2/3 verringert.
Mhm.
Der Sinn der Übung dieser Eigentumswohnung ist einfach, dass meine Eltern was haben und keine Miete zahlen müssen. Eine Geldanlage ist das nicht.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und damit sind wir bei den Auswirkungen, nämlich dieses, und das ist, ich glaube, das ist ein Fachwort, Silver, ich versuch's nochmal, Schmidt, Silver Tsunami.
Ah ja.
Ja, mhm. Die Silberlocken verkaufen oder sterben halt tatsächlich und tsunamiartig kommen lauter neue Objekte auf den Markt.
Mhm.
Und dann ist die Frage, wie stark kann der Markt das Überangebot aufnehmen?
Ja.
Oder eben nicht. Und danach wird sich entscheiden, wie die Preise sich dort bewegen. Also Bad Nauheim scheint dann eher gut zu sein. Rathenow sehe ich jetzt nicht so. Und dann wirklich im Extremfall kann es sein, dass dann Ortskerne leer stehen.
Ja.
Also da haben die wirklich mal gesagt, wow. Und da muss ich mal sagen, müssen sie es machen wie in Rathenow, müssen sie es zurückbauen. Das ist dann so, ne? Da sind ja ganze Stadtteile so verschwunden.
Ach so, okay.
Ja, ja, da haben die dann den Plattenbau.
Andererseits gibt's natürlich viele Leute, die ja auf bezahlbaren Wohnraum durchaus scharf wären.
Oh ja.
Sich das aktuell aber nicht leisten können. Und wenn da dann jede Menge Immobilien auf den Markt kommen und das den Preis eventuell drückt.
Du, wenn du ein Haus für 30.000 hinterhergeschmissen kriegst, weil es oben in der Uckermark steht, übrigens mit einem sehr hohen Babyboomer-Anteil.
Mhm.
Und du kannst dort im Homeoffice arbeiten.
Ja.
Das könnte interessant werden. Und du schätzt die Ruhe. Nur ein paar Kühe vor der Tür. Fertig. Ne? So ungefähr muss man sich das dann vorstellen. Tatsächlich ist die Uckermark wohl am stärksten dann betroffen bald. Das ist,
okay.
Ich sag mal, boah, wie weit nördlich von Berlin. Schlag mich jetzt bitte nicht in der Uckermark, 100 Kilometer nördlich von Berlin.
Mhm.
Irgendwie so die Ecke. Aber die zweithöchste Babyboomer-Quote hast du in Meißen in Sachsen.
Ah ja.
Und da dürfte der Markt das aber gut aufnehmen können, denn Dresden ist nur 40 Kilometer entfernt.
Ja gut, das ist auch natürlich.
Und da brummt's. Na?
Das stimmt.
Das wird interessant, was da in den nächsten, und die haben so gesagt, bis 2040, da hast du dann diesen Trend. Und dann hast du in ruhiger Gegend Schnäppchenpreise und ich sag mal so in Großstädten, Speckgürtel von Hamburg, vielleicht ein bisschen Entlastung einfach mal.
Also interessante Entwicklung, die sich durch den demografischen Wandel auch da abzeichnen.
Genau.
Das lesen Sie in unserem nächsten Heft, das am 17. Juni erscheinen wird.
Mhm.
Mit ganz vielen anderen Geschichten, die wir natürlich auch für Sie aufbereiten. Das ist so ein bisschen ein Einblick in das, was wir gerade so recherchieren und tun, den lieben langen Tag lang. Wie sehen Sie denn den Immobilienmarkt? Schreiben Sie uns das doch gerne an redaktion@pfefferminzia.de.
Wir freuen uns über Zuschriften.
Scholle, wir haben einen Leserbrief bekommen, übrigens, fällt mir dabei ein.
Oh!
Es ist ein Leserbrief gekommen.
Genau.
Juhu.
Florian Held hat uns angeschrieben.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße an Florian Held. Und zwar hat er, da dürfen wir, glaube ich, aber noch nicht ganz so viel erzählen, aber er hat zum Thema KI was beizutragen. Und wir hatten ja vergangene Woche, Schmidt, da haben wir uns ja damit befasst, wenn KI Versicherung vermittelt, wie haftet die und so weiter und so fort. Und da hat er eine tolle Idee und hat da auch was in den Startlöchern. Das will er mir in den nächsten Wochen mal zeigen.
Mhm.
Dann gucke ich mir das an und werde darüber höchstwahrscheinlich auch mal so einen kleinen Erlebnisbericht schreiben. Also das ist der Plan. Es geht in die Richtung, der Mensch bleibt in der Haftung und berät auch weiter und die KI hilft. Und mehr sage ich dazu jetzt noch nicht.
Sie sehen aber, es lohnt sich, Leserbriefe zu schreiben. An redaktion@pfefferminzia.de. Wir greifen das auf, wir schauen uns das an, wir reden sehr gerne mit Ihnen. Genau. Also tun Sie es.
Man kommt dann bei uns in den Poddy. Auf in die Tasten.
Und jetzt auf zum nächsten.
Weiter im Text.
Genau.
Im Gespräch.
Noch bevor die Wirtschaftsweisen ihre Vorschläge fürs Sozialsystem präsentierten, sprach ich mit Ulrich Mitzlaff, dem Vorstandschef der Süddeutschen Krankenversicherung SDK. Interessanterweise ging es dabei gar nicht mal um die private Krankenversicherung, sondern um die gesetzliche und das Gesundheitssystem selbst. Er hat nämlich Ideen für ein stabileres System, die er mir vorstellt. Und er hat überraschende Ansichten zur geplanten Gesundheitsreform. Die Spannung ist nun zweifellos höher als in einer Blutdruckmanschette, also legen wir mal los. Hallo Uli, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Scholle, herzlich willkommen im Podcast und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Unser Gespräch heute hat eine kleine Vorgeschichte. Auf eurer Bilanzpressekonferenz hattest du etwas gesagt, was mich hellhörig gemacht hatte, und zwar Kapitaldeckung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das wollten wir dann da gar nicht so weiter ausführen, sondern wir wollten uns hier treffen, was wir hier nun tun. Also dann mal die Frage, was verstehst du denn darunter? Was hast du damit gemeint?
Naja, damit habe ich gemeint, dass die Finanzierung des Gesundheitswesens natürlich ein wesentlicher Aspekt ist. Ich meine nicht einzige wesentliche, aber ein wesentlicher. Und dass wir heute eine ganz, ganz wichtige Finanzierungsquelle der gesetzlichen Krankenversicherung und nicht nur der, sondern allen Sozialversicherungssystemen vorenthalten. Und das können wir uns nicht leisten.
Welche ist das denn?
Das ist der Kapitalmarkt. Mhm. Ich habe kürzlich in einer Talkshow einen prominenten Politiker gesehen. Ich nenne keinen Namen.
Schade.
Der sagte, er würde doch nicht seine Altersversorgung dem Kapitalmarkt anvertrauen und bekam tosenden Beifall. Und ich habe nur gedacht, ja, wieso denn nicht? Mhm. Wir haben heute eine Situation, dass wir eine Bevölkerungspyramide haben, die auf dem Kopf steht. Mhm. Zu Bismarcks Zeiten, als die Sozialversicherungen eingeführt wurden, hatten wir eine echte Pyramide.
Ja.
Und dann hatten wir diesen sogenannten Dönerspieß, also einen dicken, breiten Bauch. Und jetzt kriegen wir mehr und mehr eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Mhm. Und dass da ein Umlagesystem, ein reines Umlagesystem nicht funktionieren kann, dafür muss man jetzt nicht Ökonomie oder Mathematik studiert haben. Das ist ziemlich offensichtlich.
Mhm. Und du bist jetzt der Meinung, wenn wir jetzt die Kapitaldeckung einführen, dann können wir das Problem, diesen Konflikt so ein bisschen beheben?
Ich glaube nicht, dass es die eine Maßnahme gibt, die alles löst. Aber ich glaube, wenn wir über die Finanzierungsseite sprechen, und wir kommen bestimmt ja auch gleich zur Gesundheitsreform und auf die Ausgabenseite, die sicherlich mindestens genauso entscheidend ist. Aber wenn wir über die Finanzierungsseite sprechen, dann ist das sicherlich ein ganz wesentlicher Schlüssel. Wie können wir jenseits von Beitragsvolumina Gelder für das System bereitstellen?
Okay, dann lass uns doch mal da in die GKV so ein bisschen eintauchen. Wir haben ja auf der einen Seite die Beitragszahler und auf der anderen Seite werden die Leistungen bezahlt. So richtige Rücklagen oder Spielraum für Kapitalmarkt sehe ich da nicht. Wo soll denn der herkommen?
Naja, also wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut, jetzt, ich schwanke dann mal immer so ein bisschen hin und her zwischen den Sozialversicherungssystemen, weil man bei Rente, Pflege, Kranken die Problemstellung manchmal an dem einen System und manchmal an dem anderen System ein bisschen prägnanter formulieren kann. Aber es gilt eigentlich für alle drei genannten Systeme. Also wir haben mittlerweile ein Fünftel bis ein Viertel des Bundeshaushaltes als Zuschuss für die Rentenversicherung. Mhm. Und Umlage funktioniert ja so, dass ich das ausgebe, was ich einnehme. Innerhalb definierten Zeitraums. Mhm. Und Rücklagen sind dann nur in extremen, engen Rahmenbedingungen überhaupt möglich. Mhm. So, wenn ich aber ganz viel aus dem Bundeshaushalt in die Systeme reinpumpe, dann kann ich mir ja auch überlegen, wie mache ich das denn zukunftssicher? Muss ich das alles im gleichen Jahr wieder ausgeben? Oder kann ich nicht tatsächlich Rücklagen bilden? Kann ich nicht in Kapitalanlagen investieren, um später von der Rendite zu profitieren? Und es gibt ja, und jetzt komme ich zurück zu diesem Beispiel mit der Talkshow, es gibt ja ein System, wo der Staat selber vormacht, dass das funktioniert. Das ist der KENFO.
Das ist der KENFO.
Der KENFO, der Fonds der Bundesrepublik Deutschland, der die Kosten für die Beseitigung der Folgen der Kernenergie bereitstellt. Und der funktioniert in der Kapitalanlage im Grunde wie ein privater Krankenversicherer oder ein Lebensversicherer. Da gibt es Kapitalanlagerichtlinien, die sind sehr präzise. Die verhindern, dass man sozusagen als Hasardeur agiert. Und der KENFO macht zweistellige prozentuale Renditen, ohne Hasardeur zu sein. Und das meine ich, wenn ich sage, warum versagen wir den Sozialversicherungssystemen diese wichtige zusätzliche Finanzierungsquelle?
Irgendwie klingelt da was. Das erinnert mich jetzt an das Generationenkapital von Christian Lindner.
Ja, also ich würde mal sagen, Christian Lindner hat diese Gedanken nicht erfunden.
Mensch, ich dachte schon.
Nee, der hat auch kein Ausschließlichkeitszertifikat dafür.
So ein Ärger.
Ja, genau. Also wir müssen über Ausgaben- und Einnahmenseite reden.
Ja.
Und ich finde die Diskussion seit 20 Jahren ehrlicherweise relativ fantasielos, weil immer das Gleiche hochgeschossen wird. Also bei der Einnahmenseite kann man bei jeder Wahl, kann man sagen, da steht sofort ein Politiker, eine Politikerin aus bestimmten politischen Parteien vor der Kamera und sagt Bürgerversicherung. Jetzt heißt es sogar Pflegebürgerversicherung. Das ist die Fantasielosigkeit auf der Einnahmeseite. Und da halte ich Kapitaldeckung für viel, viel aussichtsreicher. Und wenn ich Steuerzuschüsse in ein reformbedürftiges System schieße, um sie im gleichen Jahr wieder ausgeben zu müssen, dann kann ich auch einen Teil dieser Steuerzuschüsse in nachhaltige Kapitalanlage stecken, um in der Zukunft davon zu profitieren.
Ich kann es dann aber auch nicht ausgeben in dem Jahr, dann müssten wir ja irgendwo kürzen, oder?
So, und jetzt sind wir auch bei der Ausgabenseite.
Oha.
Genau.
Das heißt, wo würdest du denn da dann kürzen? Was denkst du, wie geht das?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich soll ja Politikernamen nennen. Und der Herr Dahmen von den Grünen, der ist ja selber Arzt, der ist ja in der Pandemie sehr viel im Fernsehen gewesen, hat ja dankenswerterweise, insbesondere für eine Partei, die ja auch doch eher Mitte links ist, gesagt, wir haben kein Einnahmenproblem mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben ein Ausgaben.
Das ist schon mal so eine bemerkenswerte Erkenntnis, ne?
Das finde ich eine sehr bemerkenswerte Aussage und das stützt eigentlich die Hypothese zu sagen, wir müssen auf die Ausgabenseite gucken, aber trotzdem nochmal, die Einnahmeseite, glaube ich, braucht mehr Fantasie als nur das Stichwort Bürgerversicherung, was gar kein Problem löst, sondern neue Probleme schafft. Bei der Ausgabenseite, da muss man ja mal sagen, jetzt wird ja Frau Wagen von allen Stakeholdern kritisiert. Von wirklich allen.
Die kriegt es von allen Seiten, ja.
Ja, für die Reformschritte. Also das kriegt sie von Parteien des ganz linken und teilweise des ganz rechten Lagers. Das kriegt sie von Arbeitgebern, von den Ärzten, von der GKV, von der PKV, von allen kriegt sie Feuer. Da würde ich doch mal sagen, kann ja Zeichen eines Kompromisses sein, wenn keiner zufrieden ist.
Ja, und Zeichen einer Reform, in der alle was beisteuern sollen und keiner will.
Genau, in der jeder was beisteuern muss. Und wenn wir dann gucken, du hast gefragt nach der Ausgabenseite. Also ich sehe eigentlich zwei wesentliche Bereiche, wie wir auf der Ausgabenseite besser werden können. Das erste ist Eigenverantwortung und Transparenz. Da macht man ja so gerne draus, das ist ja Leistungskürzung. Das muss ja aber gar nicht sein. Ich nenne zwei Beispiele, die habe ich auch in der von dir genannten Pressekonferenz ja genannt oder in dem Pressegespräch. Das eine ist die Vollkasko-Mentalität in der Bevölkerung. Jemand muss sich um meine Probleme kümmern. Ich musste echt, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Der Spritpreis geht hoch und sofort muss der Staat was tun.
Ich habe geweint.
Genau. Und ich habe ja erzählt von einer Arzthelferin aus meinem persönlichen Umfeld, die ihren Beruf aufgegeben hat, weil sie es nicht mehr erträgt. Da kommt die Mutter mit dem Kind in die Praxis, in die Kinderarztpraxis und sagt, das Kind kommt nicht mit den Handflächen auf die Erde, sie müssen Krankengymnastik aufschreiben.
Das habe ich mir gemerkt, das Beispiel, als Vater zweier Kinder.
Und sie sagt dann, ich gebe euch die Nummer vom Sportverein. Oder da ist eine trockene Stelle am Arm, da will sie eine Salbe. Und dann sagt sie, Mensch, hier gibt's ein DM. Also warum muss alles von jemandem gewährleistet werden? Wo ist meine Eigenverantwortung? Und dazu gehört auch Transparenz. Auch das Beispiel habe ich erzählt, ist übrigens ein selbsterlebtes. Wenn ich für irgendeine Diagnose ein Medikament brauche.
Ja.
Und dann kriege ich ein Rezept und da stehen 50 Tabletten drauf. Und dann gucke ich mir den Plan an, den der Arzt gibt und komme nach Adam Riese auf 20 Tabletten, die ich brauche. Warum brauche ich dann eine 50er Packung? Und in der gesetzlichen ist es halt so, dass kein Patient sieht, welche Kosten ausgelöst werden.
Stimmt.
Es ist vollkommen eine Blackbox, deswegen kann auch keiner mitgestalten. Und zur Eigenverantwortung, und dann kommen eben die Beispiele, die es schwieriger machen, weil die immer gleich ideologisch irgendwie in die Pfanne gehauen werden. Also nehmen wir mal Zahn. Man kann an der Zahngesundheit der Schweizer Rekruten nachweisen, auch in Finnland kann man das nachweisen, dass die Zahngesundheit nicht schlechter sein muss, weil es keine Zahnleistung gibt oder Zahnersatzleistung gibt. Wenn Menschen ganz früh wissen, ich krieg nichts für die Zähne, dann ist der Zahnpflegestatus ein ganz anderer. Und das halte ich nicht für unzumutbare Eigenverantwortung.
Aha. Könntest du dir dann also vorstellen, also ich als gesetzlich Versicherter, man soll mir also da eine Rechnung zeigen beim Arzt oder vielleicht vorher erstmal sagen, was ich will?
Ja, klar.
Geht in die Richtung dann.
Also meine Mutter hat schon vor 40 Jahren gesagt zu mir, es ist eigentlich nicht möglich, eine Arztpraxis ohne Rezept zu verlassen. Warum nicht?
Gute Frage, ich weiß es nicht, weil die was verdienen müssen, keine Ahnung.
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Grund, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Aber de facto ist es so, dass wir keine Transparenz haben, wir haben keine Eigenverantwortung Und wir haben, und das ist der zweite Bereich der Ausgabenseite, wir haben ein Vergütungssystem, das meines Erachtens die falschen Anreize setzt. Ich habe kürzlich ein Interview gehört mit dem Henrik Streeck, dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung, ja auch ein prominenter Pandemiearzt damals, der aus Nordrhein-Westfalen war das, der da in Heinsberg diese Karnevalsachen da analysiert hat. Und der sagt, sie haben sich in den USA Modellversuche angeguckt. Und da wurde nicht die einzelne Leistung vergütet, sondern der Behandlungsverlauf. Und bei uns ist es doch so, die dritte Röntgenuntersuchung und das vierte Blutbild werden vergütet wie das erste. Warum? Da sagt ja dann auch sogar jeder, warum muss ich mir fünfmal das Knie röntgen lassen? Das ist ja irgendwann mal vielleicht nicht mehr unschädlich. Und warum, also das vierte Blutbild bringt keine neuen Erkenntnisse gegenüber dem ersten bis dritten. Also warum müssen wir das alles vergüten? Und warum können wir nicht, in der Versicherungswirtschaft reden wir ganz viel von Prozessen end-to-end. Also warum kann ich nicht einen Gesundheitsverlauf insgesamt betrachten und dann vergüten? Warum muss ich auf die Einzelleistung gehen?
Ich verstehe das mit dem Verlauf noch nicht ganz. Kannst du noch mal erklären, wie das dann aussehen würde?
Also ich bin kein Mediziner, da sind sicherlich Berufere als ich. Also meine in dem Punkt laienhafte Vorstellung wäre, du hast, ich weiß es nicht, einen Bandscheibenvorfall oder es könnte einer sein. Da brauchst du erstmal jemanden, der eine Diagnose stellt. Mhm. Und dann brauchst du eine Therapie. Und wenn du dann zum Beispiel, davon würde ich bei einer schwerwiegenden Erkrankung, und da würde ich jetzt einen Bandscheibenvorfall dazu zählen, ist es ja manchmal sinnvoll, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Also wenn der Arzt operieren will und ich denke mir, ist das so richtig, ich frage mal einen zweiten Arzt. Warum müsste ich dann zum Beispiel nochmal ein MRT finanzieren als Versicherer, als gesetzlicher Krankenversicherer und könnte nicht sagen, die Zweitmeinung muss auf Basis des ersten MRT erfolgen und ein zweites MRT wird schlicht nicht mehr vergütet.
Ha. Okay, das leuchtet jetzt ein. Gibt es irgendwelche Rechnungen, Kalkulationen, wie viel man durch sowas sparen könnte? Es gibt ja auch so ein Schwarzbuch Steuern und so. Keine Ahnung, hat da jemand mal gerechnet?
Ich habe es tatsächlich mal mit Kollegen gerechnet. Ich würde jetzt aber ungern eine Zahl in die Welt setzen, weil das als jede Zahl, die man in die Welt setzt, ist angreifbar, weil die immer unter Annahmen liegt. Aber ich mache es vielleicht mal von der anderen Seite kommt und jetzt, wenn ich darf, springe ich nochmal in ein anderes Sozialsystem, die Pflege, weil da die ganzen Zahlen alle ein bisschen kleiner sind und kommen auch zurück zu dem Thema Kapitaldeckung. Mhm. Also einerseits, was kann ich an Effizienzen heben, andererseits, was kann ich über Kapitaldeckung auf der Beitragsseite oder der Einnahmenseite verbessern. Mhm. In der Pflegeversicherung, das haben wir tatsächlich mal gerechnet vor ein paar Jahren mit Experten von Hochschulen, brauchen wir einen Kapitalstock von 20 bis 22 Milliarden Euro. Also in der Krankenversicherung ist es viel, viel mehr. Deswegen ist es auch schwieriger zu erreichen. Aber in der Pflege kommt man mit 20 bis 22 Milliarden sehr, sehr weit. So, jetzt haben wir die beginnende Pensionierung der Babyboomer.
Genau.
Jeder zweite Mensch in Deutschland wird Pflegefall. Bis die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, Pflegefälle werden, gehen noch 15 bis 20 Jahre ins Land. Sollte eine Volkswirtschaft wie Deutschland mit einem Bundeshaushalt von 500 Milliarden nicht in der Lage sein, in 15 bis 20 Jahren einen Kapitalstock von 20 Milliarden aufzubauen?
Ich meine, ja, also ich denke auch, sollte machbar sein.
So, und das wäre halt eine Frage der Prioritäten, die man setzt, dass man sagt, wir brauchen eine nachhaltige Finanzierung der Sozialsysteme, denn so kann es nicht weitergehen. Wir laufen darauf hin, also meine Kinder, die sind Jahrgang 96, 97, 99, die werden in ihrem Erwerbsleben durchschnittlich Sozialversicherungsbeiträge von mehr als 50% haben. Und es gab jahrzehntelang in der Politik einen Konsens, das darf nicht über 40 hinausgehen. Dieser Konsens ist seit der Ampelregierung weg, da stand es nicht mehr im Koalitionsvertrag. Eigentlich waren sich immer einig, über 40 darf es nicht hinausgehen. Die Prognosen sagen, es wird über 50 steigen für die genannten Jahrgänge. Und das können wir uns nicht mehr leisten. Dann wird Arbeit viel zu teuer und dann, also meines Erachtens ist ein großes Wort, aber versündigen wir uns dann auch in den jüngeren Generationen. Denn so kann Generationenvertrag nicht funktionieren, dass die, die nachrücken, nachher 50% Sozialversicherungsbeiträge haben.
Wenn wir jetzt wirklich solchen Kapitalstock aufgebaut kriegen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, sowas zu nutzen. Entweder ich entnehme nach Bedarf, da ist, glaube ich, die Verführung immer ziemlich groß. Ne? Man kann mehr entnehmen oder so, oder wir kassieren die laufenden Dividenden, die ja im Kernfonds auch reichlich fließen. Wo wärst du denn da?
Also Entnahme nach Bedarf finde ich ganz schwierig. Hm. Wenn eine Kapitalanlage eines Schlimmes, dann wenn ich Kapitalanlagen auflösen muss.
Ja.
Also, weil ich Geld brauche. Das kann nicht sein. Also muss es
Aha.
natürlich so aufgebaut werden, dass man von den Renditen die Finanzierung bestreitet und dann bestimmte klare Regeln hat, wann darf man an das Kapital insgesamt rangehen und wann darf man es nicht. Also ich glaube, was man schon, das muss man sehr gründlich durchdenken. Man braucht natürlich Rücklagen, die man in Notlagen oder in schwierigen Jahren auch mal nutzen kann. Das muss aber klar definiert sein. Also das Grundkapital, da muss, glaube ich, wirklich eine chinesische Mauer sein. Da darf niemand rangehen. Und das ist natürlich auch die Sorge, die man immer hat. Würde der Staat, wenn der Haushalt eng wird, auf diese Gelder zugreifen?
Die Gefahr ist wohl da. Dann sehe ich aber noch ein anderes Problem, denn der Staat ist sowieso schon spitz auf Knopf genäht. Was ist denn, wenn der dieses Kapital dann aus Schulden aufbauen muss? Das war ja auch die große Diskussion beim Generationenkapital von Christian Lindner.
Das finde ich ist ein valides Argument. Keiner von uns, der privat kleine Anlagen hat, finanziert die auf Schulden. Da würde auch jeder vernünftige Finanzberater fair abraten.
Genau.
Jetzt ist ja beim Haushalt für mich zumindest nicht so hundertprozentig klar, was ist denn jetzt Schulden? Was sind Sondervermögen? Und was ist durch Einnahmen sichergestellt? Da glaube ich, ist der staatliche Haushalt auch eine andere Situation als das, was wir privat sagen. Ich würde nicht auf Schulden eine Kapitalanlage bauen. Ich glaube, es darf nicht dazu führen, wenn man solches Kapital für die Sozialversicherung bildet, dass man damit unter eine Zinslast gerät, die das Ganze konterkariert.
Okay.
Also das muss man sicherlich sehr, sehr gründlich austarieren, dass man da nicht von der Substanz lebt, dass man nicht eine Zinslast aufbaut, sondern dass man tatsächlich einen gesunden Kapitalstock aufbaut.
Okay. Klingt vernünftig. Dann würde ich das jetzt tatsächlich erstmal so nehmen, diesen Teil, und möchte tatsächlich trotzdem von dir als Krankenversicherer noch wissen, wie findest du denn eigentlich die GKV-Reform?
Ich mache mich jetzt mal unbeliebt und sage, ich finde sie gut.
Das ist jetzt auch, also Moment. Jetzt hast du mich erwischt. Hätte ich nicht gedacht. Warum?
Also, ich spreche jetzt nicht als Lobbyist der PKV. Ich spreche nicht als ich weiß nicht was, sondern als jemand, der sich Sorgen macht um unsere Sozialversicherung. Ich halte unsere Sozialversicherung für eine wirkliche Errungenschaft, für etwas, was uns Stabilität bringt. Sicherlich auch ein Beitrag, dass wir nicht wie andere Länder sowas wie Generalstreiks kennen und so. Das ist etwas Wichtiges, das ist etwas Wertvolles, das ist etwas Schützenswertes. Es ist aber gleichzeitig etwas dringend Reformbedürftiges, denn wenn wir es nicht verändern, werden wir es verlieren. Die Demografie ist klar, die habe ich genannt, und ich mache mir aus zwei Gründen wirklich Sorgen. Der erste Grund ist, was ich schon ausgeführt habe, die Beitragslast und damit die Verteuerung von Arbeit. Und das Zweite ist diese drohende und ja von vielen mittlerweile formulierte Reformunfähigkeit. Glaub nicht, dass wir reformunfähig sind oder sein müssen, aber vieles deutet darauf hin. Wir haben Anfang der 2000er Jahre, damals war ich für die Allianz tätig, haben wir Modelle fürs Gesundheitswesen entwickelt. Und dann kam ich 2023 zurück in die Krankenversicherung nach 15 Jahren oder so und die Problemstellungen waren genau dieselben. Es hat sich nichts bewegt.
Nichts verändert, ja.
Nichts. Die Demografie ist immer noch die gleiche. Es wird immer noch wieder von der Bürgerversicherung fabuliert. Nochmal, das würde kein Problem lösen. Es würde eher die Probleme verschärfen. Und an die wirklichen Strukturreformen geht man nicht ran. Und das ist meines Erachtens dringend nötig. Wir dürfen es nicht mehr zulassen, dass jeder Reformschritt zerredet wird. Deswegen sage ich, ich finde das gut. Frau Wagen ist, wenn ich es richtig sehe, die erste seit Ulla Schmidt. Das war zweites Kabinett Schröder, erstes Kabinett Merkel.
Ich kann mich dunkel erinnern.
Ja, ich glaube, das war die letzte Gesundheitsministerin, die das Wort Kostendämpfung in den Mund genommen hat. Und dieser Gesetzentwurf oder dieses Gesetz von Frau Wagen ist, wenn ich es richtig überblicke, das erste, das keine Leistungsausweitung vorsieht, sondern das wirklich mal sagt, wir müssen reduzieren. Das geht ungefähr zwei Drittel auf die Ausgabenseite. Dass es ein Drittel auf die Einnahmenseite geht, finde ich persönlich nicht so gut, finde ich nicht den richtigen Weg. Aber es ist ein Schritt. Es ist ein Schritt in Reformfähigkeit. Wenn wir das nicht schaffen, diese Reformen, dann werden die extremistischen Ränder immer stärker werden und dann wird es fast unsteuerbar. Und das System Krankenversicherungswesen, Gesundheitswesen zu reformieren, ist, glaube ich, konzeptionell und intellektuell eine unfassbar hohe Herausforderung. Wenn man immer gleich ideologische Schranken drauflegt, wird es unsteuerbar und wird es unlösbar. Deswegen geht es nicht, das sofort Jeder Lobbyist, jetzt nochmal, egal ob links oder rechts, egal ob Arzt oder organisierter Arzt, egal ob GKV oder PKV, sofort dagegen schießen. Es geht nicht, da habe ich mich damals wahnsinnig drüber aufgeregt, dass sich ein Olaf Scholz vor der letzten Bundestagswahl hinstellt und suggeriert, andere Parteien wollten Renten kürzen. Dass man jetzt Herrn Merz unterstellt, er wolle Renten kürzen, wenn er von Basisabsicherung spricht. Das geht überhaupt nicht. Es gibt ein Sozialgesetzbuch. Renten ja. werden nicht gekürzt. Punkt. Das geht nicht. Sondern man muss ernsthaft darüber nachdenken, können wir uns die Rentensteigerungen leisten? Können wir uns das Verhältnis zu Leistungsempfänger und Beitragszahler leisten?
Ich verstehe gerade den Bogen. Wagen will ja auch nicht wirklich kürzen. Die will die Steigerungen drosseln, richtig?
Ein bisschen will sie schon. Sie will an die Pharmaunternehmen ein Stück ran.
Ja, das ist aber okay, oder?
Gibt schon, naja, es gibt schon Ansätze zur Kürzung, aber ja. ich glaube, das Thema Eigenverantwortung, Transparenz, da geht noch viel, viel mehr. Und es geht auch im Bereich eines anderen Anreizsystems für Gesundheitskosten, geht auch viel, viel mehr. Aber es ist ein Schritt. Es ist mal ein Schritt, der keine Leistungsausweitung aussieht, der nicht die leider zunehmende Vollkaskomentalität, die ich vorhin skizziert habe, befeuert, sondern der sagt, Leute, es ist eng. Wir müssen etwas reformieren und wir müssen für jeden eine Zumutung ertragen.
Okay, dann hätte ich aber trotzdem noch deine Meinung als privater Krankenversicherer. Jetzt hat der PKV-Verband, der ruft gleich die Bürgerversicherung aus und beschränkte Wahlfreiheit von Millionen. Und also der klang sehr traurig, der PKV-Verband. Aber Frau Waken sieht eine Wechselwelle in Richtung PKV. 100.000 Leute könnten rüber machen. Wo bist du denn da so? Was glaubst du eher?
Also ich habe ja bewusst gesagt, ich äußere mich jetzt nicht als Vertreter eines Stakeholders, sondern ich habe eine eigene Meinung dazu, was ich volkswirtschaftlich und gesellschaftlich für notwendig halte. Und ich glaube, dass jeder Stakeholder, inklusive Frau Waken und inklusive des PKV-Verbandes, aus seiner Sicht recht hat. Natürlich wird der Markt für die PKV dadurch eingegrenzt. Natürlich wird Wahlfreiheit beschränkt. Und das finde ich persönlich auch nicht gut. Das finde ich nicht den richtigen Weg. Trotzdem sage ich, insgesamt ist es mal ein Schritt. Es ist mal ein Schritt, der nicht Vollkaskomentalität befördert, der nicht Leistungsausweitung vorsieht, sondern der sagt, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen Kostendämpfung. Und deswegen finde ich diesen Reformschritt gut.
Und das nehme ich jetzt als Abschlusswort. Mein lieber Uli, ich danke dir ganz vielmals für die Antworten und die Auskünfte und wir schauen mal, wie es weitergeht in Berlin mit der Reform und vielleicht kommt auch irgendwann mal die Kapitaldeckung. Hoffen wir mal, ne?
Ich würde es mir wünschen. Danke fürs Interesse.
Ich danke dir.
Die News der Woche. 52% der Deutschen können sich vorstellen, ein Altersvorsorgedepot zu eröffnen. Und das, obwohl sich nur 8% darüber gut informiert fühlen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag des digitalen Vermögensverwalters Quirion. Das Altersvorsorgedepot löst ab 1. Januar 2027 die Riester-Rente ab und ermöglicht kapitalmarktbasiertes Sparen mit staatlicher Förderung.
Laut Umfrage ist die Abschlussbereitschaft für ein Altersvorsorgedepot bei den 16- bis 40-Jährigen am höchsten. Auch wer jetzt schon privat vorsorgt, ist deutlich aufgeschlossener. Beim Timing sind die Abschlussbereiten unter den Befragten gespalten. 46% wollen direkt zum Start am 1. Januar 2027 einsteigen. Weitere 46% wollen abwarten.
Als Vertragspartner ziehen die Befragten vor allem Banken und Neobroker oder digitale Vermögensverwalter in Betracht. Sie kommen alle auf 46%. Es folgt der Staat mit 44%, dann erst Versicherungen mit 40%. Für 59% der Befragten sind verständliche und transparente Produktinfos das wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Altersvorsorgedepots. Niedrige Gebühren rangieren auf Platz 2, klare Regeln für die Auszahlung auf Platz 3.
Laut Umfrage würden die interessierten Befragten im Schnitt 181 Euro monatlich einzahlen, mit deutlichem Unterschied bei den Geschlechtern. Männer planen 223 Euro pro Monat zu investieren, Frauen nur 124 Euro.
Und was ist mit bestehenden Riester-Verträgen? Rund ein Viertel der Befragten mit aktivem Riester-Vertrag will den Vertrag behalten, aber ruhen lassen und parallel ein Altersvorsorgedepot eröffnen, um von der neuen Förderung zu profitieren. 22% planen, den bisher aktiven Riester-Vertrag in ein neu eröffnetes Altersvorsorgedepot zu übertragen.
Die private Krankenversicherung PKV hat im Jahr 2025 ihr drittes Wachstumsjahr in Folge verzeichnet. Das geht aus dem aktuellen Marktausblick der Kölner Ratingagentur Assekurata hervor. In der Vollversicherung stieg die Zahl der Versicherten um 0,5% auf knapp 8,8 Millionen. Auch in der Zusatzversicherung hielt das Wachstum an. Dort kletterte die Vertragszahl um 2,2% auf 32 Millionen.
Besonders gut entwickelte sich abermals die betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV. 60.600 Unternehmen bieten ihren Beschäftigten eine BKV an. Das sind 16% mehr als im Vorjahr. Mittlerweile profitieren rund 2,8 Millionen Arbeitnehmer von diesem Leistungsbaustein.
Das Wachstum spiegelt sich auch in den Beitragseinnahmen wider, die 2025 auf einen neuen Rekordwert von gut 54 Milliarden Euro stiegen. Ein Plus von 7,3%. Allerdings erhöhten sich die Leistungsausgaben nahezu im gleichen Tempo auf 42 Milliarden Euro.
Um den anhaltenden Kostendruck zu bewältigen, setzen die Versicherer verstärkt auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz, kurz KI. KI-Anwendungen werden zunehmend in der Leistungsbearbeitung, im Risikomanagement und im Kundenservice eingesetzt. Parallel dazu sollen Präventionsprogramme und eine bessere Koordination komplexer Behandlungsabläufe dazu beitragen, die Ausgaben langfristig zu dämpfen.
Gesundheitsministerin Nina Warken von der CDU hat eine Idee, die der Pflegeversicherung ein paar Milliarden Euro einbringen soll. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland RND berichtet, will sie den Pflegebeitrag für kinderlose Versicherte erhöhen. Er soll um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozent steigen.
Wie das RND weiter vorrechnet, müssten Versicherte ohne Kinder dann ab 23 Jahren insgesamt 4,3 Prozent Beitrag zahlen. Versicherte mit Kindern würden bei 3,6 Prozent bei einem Kind, 3,35 Prozent bei zwei Kindern und 3,1 Prozent ab drei Kindern bleiben.
Wie viel das der Pflegekasse bringen würde, geht aus einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der privaten Krankenversicherung hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Demnach würde das Beitragsaufkommen, um rund 1 Milliarde Euro im Jahr steigen.
Die Deutsche Aktuarvereinigung DAV fordert Pflichtbetriebsrenten und flexiblere Rentenphasen. So sagte DAV-Chefin Susanna Adelhardt im Rahmen des Jahrespressegesprächs, Zitat, eine Alterssicherung, die allein auf Umlagefinanzierung basiert, steht langfristig nur auf einem Bein. Für mehr Stabilität braucht es ein zweites starkes Standbein in Form kapitalgedeckter Alterssicherung.
Dazu müsse der Kapitalmarkt stärker genutzt und Investitionen in Sachwerte gefördert werden. Die Reform der privaten Altersvorsorge geht für die DAV daher grundsätzlich in die richtige Richtung, um die Vermögensbildung zu stärken. Aber das neue Produkt sei kein Ersatz für eine echte Altersrente.
Daher sehen die Aktuare Nachholbedarf bei Betriebsrenten. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer hat in Deutschland eine betriebliche Altersversorgung, kurz BAV. Weshalb die Aktuare fordern? Wenn das Ziel eine breite und nachhaltige Absicherung des Lebensstandards im Alter ist, braucht es mehr Verbindlichkeit. Damit werden Auto-Enrollment-Modelle oder ein Obligatorium im Bereich der BAV zum Mittel der Wahl. Damit Arbeitgeber mitziehen, fordert die DAV klare Rahmenbedingungen. Keine Einstandspflicht, Anrechnung bestehender Versorgungssysteme und schlanke Standardabläufe, besonders für kleine Unternehmen.
Darüber hinaus sehen die Aktuare Reformbedarf in der Rentenphase. Flexiblere Modelle mit moderat schwankenden Renten könnten höhere langfristige Renditen ermöglichen und damit insgesamt höhere lebenslange Alterseinkommen schaffen. Alles ein bisschen lockerer eben. Voraussetzung dafür sei ein regulatorischer Rahmen, der langfristig hohe Investitionsquoten in Sachwerte zulässt.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.